Wenn ich jetzt auf einer Oscar-Verleihung wäre, würde ich jetzt sagen, ich danke. Ich danke meinen Eltern, ich danke allen meinen Ausbildern und heute Morgen danke ich meinen Kindern. Ohne die wäre die Predigt heute nicht möglich gewesen. Ich habe nämlich meine Brille vergessen. Und sie haben sie mir eben noch gebracht. Das sage ich nicht, weil ich einen Gag machen will, sondern das sage ich, weil ich ausdrücklich auf meine Schusslichkeit hinweisen möchte und das hat nachher auch mit der Predigt zu tun. Ja, ich lese zuallererst den Predigttext aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Und ihr werdet gleich merken, dass das viel mit dem zu tun hat, was Almut eben schon sagte. Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Habt den anderen Menschen gegenüber stets nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist. Und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, ist es, als ob du glühende Kohlen auf seinem Kopf anhäufst. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und der Sieg des Guten über das Böse soll das Thema heute Morgen sein. Dieser Text, so geht es mir jedenfalls, liest sich für mich so etwas wie der zweite Teil der 10 Gebote. Du sollst nicht. Und dann geht es um diese Dinge, die im menschlichen Miteinander so wichtig sind. Und dennoch klingt es ganz, ganz anders. Es geht um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, wie gehen wir miteinander um. Aber eben nicht auf diese strengende, fordernde, zwingende Art, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern viel eher so ermutigend, fördernd, positiv, herausfordernd, eben neutestamentlich, dem neuen Bund entsprechend. Aber worin besteht das eigentlich, dieses Wesen des neuen Bundes? Ich denke, es geht darum, dass Jesus darüber lehrt, dass der Vater im Himmel in uns regieren, uns leiten und anleiten will. Und zeichenhaft soll man an unserem alternativen Verhalten, also dieses Verhalten, das anders ist als das anderer Menschen, erkennen, wie Gott ist. Wie es sich anfühlt, wenn man es mit Gottes Liebe zu tun hat, und wie das aussieht, wenn Friedensstifter Einfluss gewinnen und auf Revanche verzichten. Dabei spielt dann auch der Standpunkt eine Rolle, aus dem heraus ich lebe und handle. Im Vertrauen auf den Vater im Himmel, der uns in seine ewige Familie hinein gerettet hat. Kinder des Höchsten sind wir. Und in diesem Vertrauen können wir in dieser Weltzeit befreit aufspielen, ohne Angst, dass wir irgendwie zu kurz kommen oder dass wir irgendetwas Wichtiges verpassen. Uns soll ja durch diese Regeln nichts genommen werden im Umgang miteinander, sondern wir sollen bereichert werden. Unser Textabschnitt ist eingerahmt von vielen Versen, wo es um die Auseinandersetzung mit dem Bösen geht. Und wie ich das sehe, ist das auch der Schlüssel zum Verständnis dieses Textes. Und dann erkennen wir darin weniger eine Aufzählung und auch eine Wiederholung verschiedener Impulse, sondern ein Mutmachpaket zum tapferen Widerstand gegen Bosheit und Schlechtigkeit anstelle von Nachgeben und Resignieren. Das war die Zusammenfassung und jetzt komme ich zur Predigt. Ich lese noch einmal diesen Predigttext, diesmal nach einer ganz anderen, ja, wörtlich versuchten Übersetzung, die Hermann Kettenbach, ich kenne ihn gar nicht, aufgeschrieben hat. Da heißt es dann, niemandem Böses mit Bösem vergeltend, auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Soweit es möglich ist und von euch abhängt, mit allen Menschen in Frieden lebend. Nicht euch selbst rächend, liebe Leute, sondern gebt dem Strafgericht Gottes Raum, denn es steht geschrieben, mir steht die Bestrafung zu, ich werde gerecht vergelten, sagt der Herr. Vielmehr noch, Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und wenn du so verfährst, wirst du Glühkohlen auf seinem Kopf anhäufen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Diejenigen, die mit auf der Gemeindefreizeit waren, haben da vielleicht einen Ordner liegen sehen. Ich habe auch ganz neugierig wieder mal drin geblättert. In diesem Ordner waren ja solche Bögen, die viele von euch ausgefüllt haben, wo dann drin steht, ich bin der und der und ich lebe da und dort. Und die Hobbys sind diese und jene. Und ich habe mich da auch geoutet. Ich habe geschrieben, dass ich gerne Krimis schaue. Und damit fange ich jetzt an. In den Krimis kommt es ja ganz oft vor, dass sich die wackeren Polizisten im Kampf mit dem Bösen gegen die Verbrecher gegenseitig ermutigen müssen. Und manchmal sind die Verbrecher so gemein und der Wunsch nach Rache ist so groß, dass die Grenzen zwischen Erlaubten und Unerlaubten nur zu stören scheinen. Dann kann es schon mal passieren, dass der siegreiche Kommissar den gerade gefangenen Verbrecher gleich an Ort und Stelle totschlagen möchte. Weil der doch so niederträchtig ist und so gemein und gerade versucht hat, seinen besten Freund und so weiter. Ja, ihr kennt das. Und auch der Zuschauer ist eigentlich längst beseelt von dem Wunsch nach Rache und könnt das sehr gut verstehen, wenn das so passieren würde. Aber dann kommt zum Glück der einfühlsame Kollege oder meistens die Kollegin, die sind ja viel einfühlsamer, und fällt dem zornbebenden Kollegen in den Arm und sagt, wir sind doch die Guten. Ach ja, denken wir Zuschauer, das stimmt ja, wir sind ja die Guten. Dabei hätte es so gut getan, dem bösen Menschen mal so richtig in die Visage, aber ihr wisst schon. Aber so bleibt es bei der altbekannten Schlussszene eines fast jeden Krimis, den wir schon so oft gesehen haben. Irgendeiner der sich plötzlich reichlich am Tatort tummelnden Kommissare drückt dann dem Verbrecher die Frisur runter und drückt ihn ins Auto und dann fahren sie weg und alles ist gut, Schluss, Abspann. Wir sind doch die Guten. Und wie schön, dass wir Zuschauer oder auch Leser immer auf der Seite der Helden stehen. Auf der Seite der guten Kumpel, der Polizei und der Justiz. Und wie schön, dass es auch nur ganz wenige Krimi-Autoren wagen, ihre Story damit zu enden zu lassen, dass das Böse siegt, so Wallander-mäßig. Dass der gute Polizist resigniert auf der Strecke bleibt und dass der Böse und seine Macht einfach zu groß sind, um es zu besiegen. Wir sind die Guten, die das Böse besiegen. Und darum soll es auch in unserem Text heute gehen. Es geht darum, wie wir uns mit dem Bösen, das uns begegnet, auseinandersetzen können. Böses begegnet uns schließlich ungebeten auf vielfältige Weise und in vielerlei Gestalt. Und seit alters her müssen sich Menschen mit Schlechtigkeit und Bosheiten herumschlagen. Bei Kain und Abel ging das los und keiner von uns bleibt davon verschont. Bei vielen Menschen beobachten wir ja dann als Ergebnis davon, dass sie verbittert sind und griesgrämig und ihre Erfahrungen haben sie verschlossen gemacht. Sie leben ohne Vertrauen und erwarten eigentlich von dem anderen immer nur das Schlechte. So will ich nicht sein. Was aber tun? Denken wir nach. Auf welcher Seite standen wir? Wir gehören zu den Guten. Aber stimmt das eigentlich überhaupt? Gehören wir wirklich zu den Guten? Jetzt könnte ich euch fragen, was ihr dazu meint, mache ich aber nicht. Ich bin nicht so der Freund von interaktiven Predigten. Ich glaube schon, dass es stimmt. Mache ich es kurz. Und wenn es stimmt, warum stimmt es dann? Wir gehören zu den Guten nicht, weil wir zivilisierte, edle Europäer sind und die anderen die bösen Wilden. Und wir sind auch bestimmt einigermaßen ehrliche Steuerzahler, aber auch das macht uns noch nicht zu guten Menschen. Und zu den Guten gehören wir schließlich auch nicht, wegen unserer Herkunft und wegen unseres Elternhauses, unserer Familie oder unseres Ehepartners. All das macht uns nicht zu guten Menschen. Wie schön eigentlich, wenn einem dieses Etikett angeklebt wird, ein guter Mensch zu sein. Jesus ist aber beim Gebrauch dieses Etiketts offenbar sehr viel skeptischer. Einmal reagiert er sogar ganz aufgebracht, als jemand ihn mit guter Meister anredet. Gut, sagt er, ist nur einer. Und das ist Gott allein. Ich verstehe Jesus da so, dass er uns herausfordert, mit unseren Einschätzungen unserer selbst und auch der anderen einfach sehr viel vorsichtiger zu sein. Und dennoch gibt es einen Grund, weshalb wir zu den Guten gehören. Und der besteht darin, dass Jesus uns auf die Seite des guten Gottes gezogen hat und uns vom Bösen gerettet hat. Und da ist die Logik jetzt wieder ganz einfach. Gott ist gut, wir gehören zu Gott, also gehören wir zu den Guten. Wer sich von seinem alten Leben abgewandt und Jesus zugewandt hat und wer sein Leben ihm anvertraut hat, der hat damit auch die Seiten gewechselt. Der gehört mit einem Mal zur guten Familie des lebendigen Gottes. Und dort angekommen zu sein, ist das nicht ein fantastisches Privileg? Auf Gutes bedacht sein und durch das Gute Böses besiegen. Wie kann das aussehen? Wenn wir erst lernen, Menschen oder Situationen von Gottes Warte aus zu sehen, kommen wir da bestimmt weiter. Was würde Jesus tun? Das sage ich jetzt fast in jeder Predigt, fällt mir auf. Aber es ist einfach so. Das kennen wir jetzt schon. Es stimmt aber immer wieder. Wir werden Verständnis aufbringen, Liebe, Respekt und Wohlwollen. Und wenn ich solche Worte höre, da fallen mir natürlich automatisch diese Gaben des Geistes ein, die uns verheißen sind. Böses besiegen können wir eben nur mit göttlichen Mitteln, wenn wir echt, authentisch, glaubwürdig, aufrichtig und wohlmeinend sind. Und mit diesen Überlegungen im Hinterkopf schauen wir uns nun unseren Predigttext näher an, und zwar unter der Fragestellung, was motiviert uns in dieser Auseinandersetzung, das Gute wirklich zu suchen? Als Bürger des Reiches Gottes sind uns durch den Heiligen Geist wirksame Werkzeuge und Strategien an die Hand gegeben. Sie ermöglichen uns, Unrecht und Bosheit mit alternativen Maßnahmen zu begegnen. Schaffe ich sowas? Gott überfordert uns nicht. Wollen müssen wir schon selber, aber das Gelingen schenkt er uns durch seinen Geist in uns, wenn wir ihn nur lassen. Wir finden hier in unserem Textabschnitt eigentlich nicht so diese Paragraphen vor, wie sie in den 10 Geboten stehen, oder Befehle, keine aneinandergereihten Kommandos, die der Apostel den Römern ins Stammbuch diktiert. Und in unserer Übersetzung wird das auch deutlich, und deshalb habe ich auch diesen Predigttext in dieser anderen Übersetzung mal gelesen. Ich lese ihn nochmal, achtet vielleicht mal drauf. Niemandem Böses mit Bösem vergeltend, auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen, soweit es möglich ist und von euch abhängt, mit allen Menschen in Frieden lebend. Nicht euch selbst rächend, liebe Leute, sondern gebt dem Strafgericht Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mir steht die Bestrafung zu, ich werde gerecht vergelten, sagt der Herr, vielmehr noch. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du so verfährst, wirst du Glühkohlen auf seinem Kopf anhäufen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Die Befehlsformen in diesem Text beschränken sich fast ausschließlich auf die alttestamentlichen Zitate und immer darauf gebt. Ist auch interessant, finde ich. Durch diese wörtliche Übersetzung ist jetzt gar nicht mehr so viel mehr übrig geblieben von den so oft gehörten zahllosen Ermahnungen. Paulus will uns zu nichts zwingen, sondern motivieren. Er ermutigt uns. Der Heilige Geist, der Fürsprecher und Motivator Gottes, leitet ihn und uns dazu an. Wozu leitet er uns an? Zu einem alternativen Lebensstil, der es in sich hat, wenn wir ihn denn umsetzen. Unser Lebensstil wäre ein Aufmerker, ein Hingucker. Menschen würden stutzig werden und fragen, wie macht er das bloß? Oder warum ist sie so? Oder aus welcher Kraft heraus schafft sie es, so zu sein? Und so ermutigt der Apostel die Gemeinde in Rom im vorausgehenden Textabschnitt, indem er ihr eine faszinierende Vision vom Leben unter Gottes Regie vorstellt. Ist das heute schwerer als vor 2000 Jahren? Wer diesen Film Quo Vadis gesehen hat, der weiß schon, was den Römern, also den römischen Christen, dieser Zeit damals so geschehen ist. Und dann sich dazu durchzuringen, Böses mit Gutem zu vergelten, das ist schon sehr schwer. Das ist sicherlich heute bei uns kein bisschen schwerer als damals. Aus welcher Kraft heraus schafft eine Gemeinde es so zu sein, ein einzelner Christ so zu sein? In unserem Predigttext setzt Paulus diese Vision fort, aber während er vorher eine Gesamtskizze des Ganzen entworfen hat, konzentriert er sich jetzt auf ein ganz spezielles Thema. Und so entfaltet er eine Strategie, mit diesem Thema umzugehen, mit Widerständen und Bosheiten in unserem Leben. Und es geht eben, und das dachte ich eingangs ja schon, dabei um den Sieg des Guten über das Böse. Und wo ist nun das Böse? Wo begegnet es uns? Wenn wir uns diesen Text ansehen, geht es um die Menschen um uns herum. Im Bezug auf unsere Mitmenschen wollen wir so leben, dass wir auf das Gute ihnen gegenüber bedacht sind. Unser Lebensstil soll so geprägt sein, dass wir uns an unserem Gegner nicht rächen, sondern gut zu ihm sind, auch da, wo es ganz gegen unsere alte Natur ist. Jetzt könnte man meinen, es würde sich in erster Linie um manche unserer Mitmenschen drehen, wenn es um das Böse geht. Es scheint so, als seien sie die Bösen. Von ihnen ginge das Böse aus. Und manche mögen ja auch tatsächlich unsere Feinde sein. Aber wenn wir weiter nachdenken, erinnern wir uns, dass der Apostel Paulus unsere eigentlichen Gegner eigentlich ganz woanders aufspürt. Das sind gar nicht unbedingt Menschen aus Fleisch und Blut. Ich lese zwei Zitate, eine aus dem Epheserbrief, Epheser 6,12. Da heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten der Welt, die Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Und das andere steht in 2. Korinther 10, 3 bis 5. Wir leben zwar als Mensch, aber wir kämpfen nicht nach Menschenart. Denn wir kämpfen nicht mit schwachen menschlichen Waffen, sondern wir kämpfen mit Waffen, denen Gott die Macht verliehen hat, ganze Bollwerke niederzureißen. Damit zerstören wir falsche Gedankengebäude und jede Form von Überheblichkeit, die sich über die Erkenntnis Gottes stellt. Damit mache ich dann erstmal Schluss an dieser Stelle. Es sind also Gedankenfestungen in unseren Köpfen, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Die Schrift lehrt uns also, dass vieles am Bösen nicht nur mit dem anderen zu tun hat, sondern sich in unseren Köpfen und unseren Herzen abspielt. Und wenn wir das erkannt und eingesehen haben, wird es auch leicht einleuchtend, dass die folgenden geistlichen Strategien, die hier Paulus beschreibt in unserem Text, tatsächlich wirksamer sein könnten, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Paulus kennt das Leben. Er weiß, wie die Frommen ticken. Er weiß, wie es in der Welt zugeht und er kennt das Leben in der Gemeinde Jesu. Welche Strategien malt er uns jetzt vor die Augen? Wie kann es aussehen, wenn wir uns mit Bosheiten herumärgern müssen, die uns im täglichen Leben und auch im Miteinander der Gemeinde begegnen? Ich denke, es geht bei diesem Text nicht darum, Böses besser ertragen zu werden, also geduldiger zu werden, standhafter zu dulden, unsere Nehmerqualitäten zu verbessern. Darum geht es hier nicht. Das ist zwar ein interessantes Thema, aber nicht das Thema von heute Morgen. Eine andere Strategie, mit dem Bösen umzugehen, könnte sein, auszuweichen, so judomäßig, ja, die Energie des anderen aufzufangen und auszuweichen, zu fliehen, wegzurennen, Gedanken, Orte oder Freunde zu meiden, die uns zu üblen Dingen verführen. Das könnten wir auch von Jesus lernen. Auch er geht mal weg, zieht sich zurück, weicht aus und flieht. Aber auch um diese Strategie geht es heute Morgen nicht. Hier geht es darum, Siege zu erringen. Hier geht es um das aktive Überwinden. Überwinden oder überwunden werden, das ist hier eigentlich die Frage. Dass es dem Bösen oft gelingt, uns schmerzhafte Niederlagen beizubringen, brauche ich nicht auszuführen. Das hat jeder von euch schon erlebt. Viel spannender ist die Frage, wie werde ich zum Überwinder des Bösen, zum Sieger über das Bösen, auch in mir? Nochmal, wie werde ich zum Überwinder des Bösen oder zum Sieger über das Böse auch in mir? Paulus hat darauf eine ganz einfache, verblüffend einfache Antwort parat: durch das Gute. Darüber haben wir uns ja vorhin schon Gedanken gemacht. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? Wie sieht das im Einzelfall aus? Das wollen wir jetzt gleich noch zum Schluss dieser Predigt etwas genauer entfalten. Das Gute ist der Feind des Bösen. Da gibt es auch ein deutsches Sprichwort, was das so nennt. Das Bessere ist auch immer der Feind des Guten. Ich sehe das aber so, das Gute ist sowas wie ein Medikament, das ganz spezifisch gegen den Erreger Böses wirkt. Zunächst aber muss die Marschrichtung klar sein, auf die uns Paulus hier einschwört. Es geht nicht um das Dulden, wie gesagt, nicht Totschweigen, nicht angsterfülltes oder eingeschüchtertes Aussitzen, weil das Böse uns scheinbar mit unüberwindlicher Macht bedroht, sondern es geht darum, anzupacken, initiativ zu werden, aktives Überwinden, dem Guten zum Sieg verhelfen, auf liebevolle, respektvolle Weise, freundlich, wohlwollend, aber eben offensiv. Mit kleinen Schritten fängt das an. Beispielsweise Gespräche, lockere Plaudereien, wenn plötzlich so kleine Gemeinheiten eingestreut werden, wenn versteckte, abwertende Sticheleien gegen Dritte formuliert werden. Wie war das mit der Zunge? Das gefährlichste Körperteil, was der Mensch so hat. Die neue Strategie sollte hier lauten, nicht mehr überhören, nicht mehr bittersüß weglächeln, nicht mehr alles in sich hineinfressen, nicht mehr verlegen den Blick senken, taktvoll schweigen. Und auch das nicht. Zurücksticheln, hinterrücks austeilen, neue Munition sammeln und vor allen Dingen das nicht. Unbeteiligte Dritte mit dem neuesten Bosheiten und Niederlagen anderer füttern. Nach dem Motto, weißt du schon, was die Anna jetzt wieder gemacht hat? Diese Strategie nennt man das Böse ausbreiten. Nichts davon ist in unserer Vision vom Leben in der Gemeinde Jesu zu erkennen. Gegen teuflische Agitation wollen wir stattdessen konsequent mauern, könnte Paulus jetzt ganz konkret in so einem Fall sagen. Lasst uns zäh dranbleiben, um den Sieg des Guten genießen zu können. Jeder muss für sich einschätzen, wie intensiv er für diesen Sieg trainieren muss. Freundlich, aber klar. Entschieden ansprechen, was ich nicht mehr hören will. Offen ansprechen, dass ich meine Gedanken nicht mehr mit üblem Gerede füttern will. Ich will hellwach sein, wenn Worte im Raum stehen, die andere verletzen oder abwerten. Friedenssucher wollen wir sein, die sich offensiv um Klärung bemühen, solange es noch Wege zum Frieden gibt. Ich will zu denen gehören, die den alten und den jungen Leuten um mich herum etwas vorleben, alternativ. Vorleben zum Beispiel, wie es geht, um Verzeihung zu bitten, eigene Fehler einzuräumen, zuzugeben, dass ich mich geirrt oder dummes Zeug geredet habe. Deshalb auch der Hinweis mit der Brille am Anfang. Ich habe Mist gebaut. Und das ist oft gar nicht so einfach, das zu sagen. Schaut euch mal gerade junge Leute zum Beispiel aus dem Schulhof an. Kommt der Lehrer, streitet einen Zwist. Das Erste, was er hört, ist, der hat angefangen. Niemals ich habe angefangen. Der hat angefangen. Wir neigen immer dazu, die Schuld dem anderen zu geben, eigene Fehler zu vertuschen. Und das ist der falsche Weg. Nach Paulus müssen wir jetzt anfangen zu begreifen, Fehler sind dazu da, sie einzugestehen, damit sie vergeben werden können. Und damit wir es lernen, sie auch zu vermeiden und daran zu wachsen. Ich will auch bereit sein, mit anzupacken, wenn es gilt, alte Lasten unter uns aus dem Weg zu räumen. Abwertende Kränkungen, verletzende Worte, böse Unterstellungen. Oft schwelen sie wie diese Holzkohlen auf dem Kopf, von denen wir da vorhin so gelesen haben. Sieht fast so aus, als wäre schon alles kalt, aber im Inneren glimmt es noch und das tut weh. Wie sehr können diese alten bösen Wunden die Gemeinde Jesu lähmen und die Beziehungsluft vergiften? Die Vision von einer Gemeinde, die durch den Heiligen Geist geleitet und durch ihn sensibilisiert ist, hat neue, wirkmächtige Qualitäten. Die beiden alttestamentlichen Zitate in unserem Text erinnern uns an die alte Sehnsucht Gottes, dass seine Leute in der Lage sein sollten, mit ihren Feinden anders umzugehen, als es so in der Welt üblich ist. Es steht geschrieben, mir steht die Bestrafung zu, ich werde gerecht vergelten, sagt der Herr. Und das andere viel mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Macht kein normaler Mensch. Diese Sehnsucht Gottes hat sich in der gelebten Realität auch der Christen nur ganz selten erfüllt. Paulus wagt es dennoch, diese radikale alternative Vision neu zu entfalten. Denn die Gemeinde Jesu ist durch den Heiligen Geist neu geboren worden. Pfingsten hatten wir ja gerade erst. Dadurch erwachsen uns ganz neue, nie gekannte Möglichkeiten. Der Geist Gottes ist uns gegeben, um das Wort Gottes in Liebe anwenden zu können, ohne uns zu überfordern. Jesus hat uns davon befreit, immer Recht behalten und unseren Besitz um jeden Preis bewahren zu müssen. Und diese Vision von einem befreiten, heilen, liebevollen Umgang in der Gemeinde ist keine Utopie. Jesus hat am Kreuz alles dafür getan, dass sie funktionieren kann. Er hat, und das ist der Kernsatz, er hat den Sieg über das Böse ja bereits gewonnen. Alle seine Nachfolger können in seiner Kraft je und je diesen Sieg ausbreiten. Und dazu gehören wir ja auch. Gutes, durchdrungen von der Kraft Gottes, hat die Macht, Böses zu verkehren in Gutes und viel mehr an Gutem zu bewirken, als wir uns vorstellen können. Was kann ich tun? Ich kann mich an Jesus halten. Ich kann seine Nähe beständig suchen. Ich kann an ihm wachsen und ihm ähnlicher werden, wenn ich seinen Geist in mir das erlaube. Und dann wird frisches, aus der Quelle hervorsprudelndes Wasser sein, nicht mehr abgestandene Brühe, die das Gute vom Himmel her ausbreitet, wenn wir dafür durchlässig werden und es zulassen, dass das Gute mit seinen Überwinderqualitäten sich entfalten kann. Christus wirkt das in dir und mir. Er tut das. Er bewirkt das. Er will das. Amen.